Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungsmittelhersteller Purina. Es gibt zwei Themen, die mich schon seit Beginn meiner Hundetrainerzeit neugierig machen und beschäftigen. Stimmungsübertragung und Spiegelung in der Mensch-Hund-Beziehung. Das klingt jetzt ein bisschen crazy, aber Stimmungsübertragung kennt ihr ja bestimmt, ist wissenschaftlich bewiesen und auch leicht zu verstehen. Spannend wird es allerdings erst, wenn ich mit Verhaltensforschern über das Phänomen der Spiegelung spreche. Ja, das driftet irgendwie dann immer schnell ins Esoterische ab, obwohl ja so Sprüche wie der Herr so Skscher oder wie die Frau so ihr Wauwau ja durchaus zutreffen. Oder? Ist euch ja auch schon aufgefallen. Hunde oder ihre Menschen gleichen sich irgendwann an. Es gibt dazu auf jeden Fall eine Mega-Expertin auf all diesen Gebieten und das ist Dr. Iris Schöberl. Die Iris ist Familientherapeutin und studierte Wissenschaftlerin und ich nenne sie immer Dr. Doc. Also sie hat über Hund promoviert und ist mit spannenden und trotzdem praxisnahen Vorträgen rund ums Thema Verhaltensforschung im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs. Und was ich so cool finde, sie spricht nicht nur vor Hundeprofis, sondern auch vor ganz normalen Hundebesitzern, die Beziehung zu ihrer Fellnase einfach verbessern wollen. In dieser Folge erfahrt ihr alles über Iris Schöberls Leben mit Hunden und was sie durch sie lernen durfte. Und wie du das Verhalten deines Hundes wesentlich positiv verändern kannst, und zwar mit einer mentalen Übung. Und warum unsere Emotionen so wichtig für das Zusammenleben mit unseren Fellnasen sind und warum es kein Problem ist, wenn dir dein Hund mal ans Bein pinkelt. Also viel Spaß jetzt. Mensch, also wirklich, ich habe total lange auf diese Gelegenheit gewartet. Endlich, Iris, hat's geklappt. Ich freue mich total.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Ja, es ist ein bisschen kompliziert bei uns beiden heute. Deshalb ist der Sound, ihr hört wahrscheinlich auch den Sound so ein bisschen anders, als ihr das sonst gewohnt seid bei unserem Podcast. Aber Iris und ich sitzen wirklich in zwei unterschiedlichen Ländern gerade. Ne? Du im Burgenland und ich an der Nordseeküste. Wir nehmen das jetzt so ein bisschen mit dem Handy auf und es wird dann alles zusammengeschnitten. Iris, Hundemenschen kennen dich als Verhaltensbiologin, die als Hundeverhaltensberaterin Menschen zeigt, ihre Hunde noch besser zu verstehen. Aber eigentlich arbeitest du ja auch noch als Familienberaterin. Du bist systemischer Coach und Doktor der Philosophie. Da ist ja ganz schön also, viel zu tun, sag mal.
Genau, also der Doktor der Philosophie, das ist der PhD, aber das ist Biologie. Also ich habe den Doktor in Biologie gemacht, aber das ist der international anerkannte Doktor und da sagt man halt PhD, also Doktor Philosophy. Okay.
Ja, nur just, dass wir das jetzt mal festgehalten haben for the record. Ne? Du sagst ja über dich selber, also es ist mir besonders wichtig, sowohl den Menschen als auch das Tier als Ganzes zu sehen, um mit Wertschätzung zu begegnen. Eine individuelle und vertrauensvolle Begleitung steht im Zentrum meiner Arbeit. Sag mal, du hast auch selber Hunde, ne?
Ja, genau. Also ich habe jetzt leider nur noch einen Hund, den Herrn Vivo, aber hat jetzt lange Zeit zwei Hunde und zwei Katzen. Die sind auch wichtig.
Ikaya heißt die, glaube ich, ne?
Deine genau, Hunde. Ikaya.
Was macht der Herr Ivo gerade?
Der Herr Vivo liegt hinter mir und schläft, so wie immer.
Ja, wie die Kalis ja auch, die liegt auch auf der Couch gerade und schaut irgendwie aus dem Fenster raus. Ich habe auf deiner Facebook-Seite gesehen, du hast ein wahnsinnig tolles Seminar am Laufen und das ist mir so ins Herz gesprungen. Der Spiegel am anderen Ende der Leine, Stimmungsübertragung in der Mensch-Hund-Beziehung. Das ist ein Thema, das bewegt dich. Warum?
Ich glaube, es ist ein super vernachlässigtes Thema, was auch nicht wegzudenken ist in der Mensch-Hund-Beziehung. Also sobald wir mit anderen sozialen Lebewesen was tun, also das können auch Katzen sein, ja, aber bleiben wir mal beim Hund, läuft bitte. Stimmungsübertragung.
Nicht, dass ich was gegen Katzen habe, aber wir haben einen Hunde-Podcast.
Genau, also da läuft halt Stimmungsübertragung, die kann ich nicht wegdenken oder wegschalten, aber sie wird oft gar nicht berücksichtigt und ist auch ganz, ganz wichtig im Hundetraining und auch im Leben mit Menschen und mit Tieren, würde ich sagen.
Welche Rolle spielt denn dabei Spiegelung und Stimmungsübertragung, beziehungsweise ist es überhaupt ein Unterschied, Spiegelung und Stimmungsübertragung?
Ja, also Stimmungsübertragung an sich, da gibt es zwei Ebenen. Das eine ist eine ganz simple Form, nämlich Handlungsangleichung. Das heißt, das kennen sich ja alle, der Hund wird schneller an der Leine und man wird auch immer schneller. Das ist Stimmungsübertragung im Sinne einer Handlungsangleichung. Ja. Und das andere ist emotionale Stimmungsübertragung. Also zum Beispiel der Hundehalter ist nervös und der Hund wird immer nervöser. Und bei der Spiegelung ist es so, dass natürlich, also Spiegelung ist vom Prinzip Stimmungsübertragung. Spiegelung wird auch in der Beratung und im Coaching ganz gezielt und bewusst genutzt. Zum Beispiel, wenn der Klient die Beine überschlägt, dass man als Berater, Therapeut eine ähnliche Körpersprache einnimmt. Das ist aber hoch unbewusst auch oft. Das machen wir im Alltag. Das heißt, jeder kann sich selber beobachten, wenn er mit einem anderen Menschen spricht und wird merken, wenn der sehr hoch spricht, wird man selber hoch oder wenn der das eine Bein so ein bisschen, weiß ich nicht, nach links gedreht hat, macht man das automatisch. Wir denken da gar nicht drüber nach. Und Hunde machen das halt auch. Also die übernehmen dann auch vom Prinzip, wenn ich entspannt irgendwie so, in Österreich sagen wir, lätschert, irgendwie rumhängen, ja, also sozusagen chillen nennen das die Jugendlichen heutzutage, dann werde ich auch bemerken, dass auch beim Hund so dieser Muskeltonus einfach runtergeht. Das ist auch eine Stimmungsübertragung vom Prinzip.
Kann man Spiegelung bzw. Stimmungsübertragung, kann man das auch wissenschaftlich beweisen oder erklären? Gibt es da Forschungen dazu und Untersuchungen?
Ja, also da gibt es schon ganz spannende Daten zu. Zum Beispiel gibt es ja die sogenannten Spiegelneuronen in unserem Gehirn. Mhm. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt ich meinen linken Arm heb oder, keine Ahnung, mit meinen Armen irgendwas mache und das Gegenüber sieht das, ist beim Gegenüber das gleiche Hirnareal, das für diese Armbewegung zuständig ist, aktiv. Also das heißt, die Spiegelneurone feuern dann in diesem Hirnareal. Dadurch kann der nachvollziehen, wie fühlt sich das denn an, wenn ich diese Armbewegung machen würde. Zum Glück gibt es da eine Hemmung, sodass es tatsächlich motorisch nicht ausgeführt werden muss, weil es wäre ja doof, wenn ich jetzt einen Vortrag halte vor, weiß ich nicht, wie vielen Leuten und alle müssen die gleiche Gestik machen wie ich. Ja. Aber sie können es halt dadurch nachempfinden und es gibt in den verschiedensten Hirnarealen eben diese Spiegelneurone. Und hinzu kommt, und das ist beim Thema Angst, das ist nämlich ganz ein wichtiges Thema bei der Stimmungsübertragung, dass wir ein Gehirnareal haben, das heißt Amygdala, muss sich keiner merken, spielt eine Rolle bei Abspeicherung von Angst zum Beispiel, alles was mit Angst auch assoziiert ist oder andere sehr wichtige Emotionen. Und da kann es dann tatsächlich passieren, wenn ich beobachte, dass jemand anderem was Schlimmes passiert oder jemand anders Angst hat oder ich sehe das ängstliche Gesicht von jemandem, wird bei mir die Amygdala genauso aktiviert wie bei dem, der selber Angst empfindet. Ich muss aber gar nicht wissen, wovor der Angst hat. Bedeutet, dass gerade Ängste ganz, ganz stark gelernt werden, nur dadurch, dass ich sehe, dass jemand anderes gerade Angst erlebt.
Das ist abgefahren, wenn du das erzählst, weil du hast ja das quasi, du hast es ja als zwischen Menschen geschildert, Iris. Aber genau. Ist es bei Hunden ganz genauso? Haben Hunde auch diese Spiegelneuronen?
Ja, also bei Hunden, es gibt da auch ganz, ganz tolle, zum Beispiel ein Foto oder Video, wo ein Mann mit Affenbaby im Arm dem Affenbaby die Zunge zeigt und das Affenbaby erwidert es mit Zunge zeigen zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist ja auch ganz typische Handlungsangleichung. Mhm. Und wir können das ja bei den Hunden auch beobachten, wenn der Mensch Angst kriegt, dass der Hund plötzlich auch anspannt und aufmerksam wird, ui, was passiert da? Ja. Und bei Tieren, das kommt aus dem Tiermodell, das wurde ja an Ratten beobachtet, dass wenn eine Ratte was Schlimmes passiert, also ein Elektroschock in diesen grauslichen Käfigen in den Versuchslaboren und eine andere Ratte kommt dann auch in diesen Käfig, erlebt aber nichts Schlimmes, dass die braucht nur sehen, dass die andere Ratte Angst hat, ohne dass die selber was Schlimmes erlebt und hat die gleichen Gehirnareale aktiviert, obwohl die dann noch nie was erlebt hat in diesem Käfig.
Das ist ganz spannend. Abgefahren, weil du jetzt mir das ja wissenschaftlich oder uns das wissenschaftlich so erklären kannst, weil das hat ja immense Auswirkungen auf das Training mit Mensch und Hund. Ich meine, wenn wir da jetzt quasi mal ins Thema gehen und das jetzt mal als Feedback haben, ich fasse es einfach nur mal ganz kurz zusammen. Hunde spüren unsere Stimmung. Hunde nehmen das sehr genau wahr. Hunde spiegeln auch oder sage ich mal durch diese Stimmungsübertragung, haben ähnliche Emotionen und Gefühle in Situationen und fangen dann an, unser Verhalten auch zu spiegeln. Wow, also hast du eine Geschichte irgendwie parat, wo jemand mit seinem Hund zu dir in die Sprechstunde gekommen ist oder deinen Rat ersucht hat und ein Problem hatte mit seinem Hund, wo man sowas mega gut mal als Beispiel erklären kann?
Ja, so einige. jetzt schauen wir mal, was suche ich raus? Ich bleib gleich mal bei der Angstthematik. Das sind halt, bin halt sehr viel auch auf Angst, Aggression und kranke Hunde, Hyperaktivität spezialisiert. Ich bringe aber dann auch nachher ein einfacheres Beispiel. Eine Klientin, die selber Angststörung hatte, noch recht jung war, hat einen Hund aus dem Tierschutz, der wurde denen über den Zaun geschmissen, irgendwie also aufgenommen. Und der Hund war selber auch relativ unsicher. Und leider ist ja so die Tendenz, dass immer mehr Ärzte empfehlen, naja, Sie haben ein psychisches Problem, nehmen Sie sich halt einmal einen Hund, dann wird es schon besser, weil die tun so gut.
Das ist abgefahren. Ich kriege immer wieder Posts auch von Menschen, die sagen, ja, ich leide an Depressionen, mir geht's so schwer und ich hätte gerne einen Hund, weil ich habe gehört, das kann meiner Seele gut tun. Was rätst du mir? Im Tierheim wollen sie mir keinen geben. Ne? Ja. Es ist schon nicht ist alles schwierig. Ganz so einfach.
Genau. Ne? Ja, also natürlich, ne? Es stimmt, Hunde tun gut, aber der Punkt ist, sie können mit in die Depression kippen. Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass wenn es der Halterin schlechter gegangen ist, ist es dem Hund schlechter gegangen und umgekehrt. Das heißt, die haben sich gegenseitig extrem gespiegelt und die Ängste sind eigentlich bei beiden immer schlimmer geworden. Und die Klientin war in Psychotherapie natürlich und ich habe mit ihrem Hund gearbeitet, halt was bedeutet Angst, was passiert im Hund, was braucht der Hund. Das heißt, sie konnte alles das, was wir an dem Hund bearbeitet haben, wie kriegt er Sicherheit, auch für sich selber mitnehmen. Und dann nach einigen Monaten Arbeit hat sie dann mal zu mir gesagt, das war schon relativ am Ende, jetzt ist der Hund für sie keine Belastung mehr, sondern jetzt weiß sie, dass wenn ihr Hund wieder schlechter drauf ist und es wieder schlimmer wird, dass sie bei sich hinschauen muss, ob es ihr gerade wieder schlechter geht. Also dass sie sozusagen den Hund bewusst als Spiegel wahrnehmen konnte und dann gezielt auf sich hat schauen können. Aber das war viel Arbeit. Und das braucht Unterstützung. Das heißt, wenn
jemand. Was hast du da mit dem Hund konkret gemacht? Auch, also gerade an Vertrauensbindung und
genau,
so.
Genau. Vertrauensaufbau ganz viel, ganz kleinschrittig arbeiten, halt mit Schleppleine, dass der Hund immer gesichert ist, weil die ist in ihrer Panik natürlich weggelaufen. Immer dort starten, wo es am besten geht. Ja, und also da gibt's dann viele, viele Ansätze auch natürlich. Ja. Alles über Freude und Motivation, ja, natürlich aufbauen. Und das heißt jetzt nicht, das ist mir auch ganz wichtig, natürlich tun Hunde gut, ja, auch wenn man sehr psychisch belastet ist, aber es braucht ein Außen. Das heißt, wenn ich ganz alleine bin und nicht garantieren kann, dass mein Hund, wenn es mir schlechter geht zum Beispiel, oder vielleicht in eine Klinik auch muss, wer schaut dann auf den Hund? Das heißt, wenn ich einen Hund nehme, zum Beispiel auch als Assistenzhund für einen Mensch mit Depression oder Angst, Störung, das kommt ja immer mehr, dann brauche ich zum Beispiel einen Partner oder Freundin oder Nachbarin, eine zweite Bezugsperson für den Hund, die im Fall der Fälle einspringt und auch erkennt, wenn ich es nicht mehr schaffe, den Hund in dieser Situation, weil es mir gerade nicht gut geht, zu versorgen. Das ist eine wichtige Voraussetzung.
Ja, das ist ja für einen Hund auch sonst wieder ein traumatisches Erlebnis, das er verarbeiten muss erstmal wieder. Ne? Du arbeitest ja in deiner Praxis mit Menschen als Psychologin systemisch. Was bedeutet das? Da musste ich erst mal googeln. Nein, Quatsch, ist gelogen. Ich habe Matthias, meinen Mann, gefragt, der Sozialpädagoge, sagte, du, was ist denn systemisches Arbeiten? Und hat er zu mir gesagt, frag die Iris doch selber, die soll dir das erklären.
Okay. Das ist ein guter Plan. Also da nur ganz kurz, ich bin jetzt selber keine Psychologin, ich bin psychologische Beraterin, also das ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber an sich ja, ich biete psychologische Beratung an und systemisch bedeutet, dass ich das gesamte Familiensystem mit einbeziehe. Also ich sage immer, ich mache Familienberatung, Kind, Hund, Katz, Eltern, so das ganze Paket. Und das bedeutet, dass auch das berufliche Umfeld mit einfließt. Wie geht's den Hundehaltern beruflich? Wie geht's denen privat? Wie ist die Paardynamik? Was ist mit den Kindern? Weil es ist ja schön und gut, wenn ich mir nur den Hund anschaue. Aber wenn der Hund zum Beispiel ein Aggressionsthema hat, weil der Hundehalter sich selber nicht mehr spürt und extrem angespannt ist und eigentlich sehr viel Druck in sich trägt und der Hund der ist, der das nach außen agiert, dann ist es schön, wenn ich mit dem Hund trainiere, aber ich werde die Ursache nicht beheben. Das heißt, ich muss da dann schon auch hinschauen, was bewegt sich systemisch. Ich habe schon Paare erlebt, die haben sich einen Hund genommen, weil er gesagt hat, wenn sie sich einen Hund nimmt, lasst er sich scheiden, und dann hat sie sich extra einen Hund genommen. Also solche Sachen gibt es halt dann auch, sind immer noch verheiratet, lieben sich immer noch heiß, der Hund war für alle super, super wichtig dann, ja. Also es kam zu keiner Trennung, aber auch das sind so Dynamiken und die machen echt viel auch dann, wie mit dem Hund umgegangen wird.
Ja, das finde ich voll spannend, weil ich habe neulich mal so einen Fall gehabt, da lebte der Hund quasi in einer Paarbeziehung. Und immer wenn Besuch oder Angehörige von dem Partner gekommen sind, also nicht von der Partnerin, ist der Hund immer total aggressiv gewesen. Der war immer unwahrscheinlich territorial, der war unwahrscheinlich ressourcenverteidigend, der ist gegen die losgegangen, also der war kaum zu bändigen. Und immer wenn Leute von ihr gekommen sind, hat der gar nichts gemacht.
Okay, spannend.
Abgefahren, ne? Da habe ich mir immer gedacht, ja, was sagt das eigentlich über eure Beziehung aus, ne? Mhm. Und wie findest du denn eigentlich die Familie von deinem Partner und die Freunde von dem? Magst du die eigentlich, ne? Weil da kam mir dieses Thema Spiegelung gleich wieder in den Sinn, ne? Dass wahrscheinlich ihre Ablehnung und ihre Emotionalität den Leuten gegenüber, ne, das vielleicht bei dem Hund auch ausgelöst hat. Ne? Er hatte mit der Frau eine stärkere Bindung. Also systemisch bearbeiten heißt ja im Grunde jetzt für uns Hundebesitzer oder auch für Menschen mit Hund, ich muss mir Fragen stellen. Ja, ich muss mir Fragen stellen, wenn mein Hund ein Problem zeigt. Aber was für Fragen, Iris, soll ich mir denn stellen?
Naja, das ist jetzt natürlich allgemein recht schwer zu sagen, aber auf jeden Fall einmal die ganz große Frage ist immer, was ist mein Anteil am Verhalten des Hundes? Das finde ich mal eine ganz wichtige Frage. Und vor allem auch, wie steht mein Umfeld auch zu dem Hund? Ja? Also wie steht mein Umfeld zum Hund? Wie stehe ich zu meinem Umfeld? Ja, also in dem, das ist ein schönes Beispiel, was du da beschrieben hast.
Ja, mit dem Pärchen, ja?
Genau. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass es Familienmitglieder gibt, die den Hund nicht annehmen zum Beispiel und dadurch Konflikte entstehen. Ja? Es kann auch sein, dass zum Beispiel sehr viel Stress im System ist, viel gestritten wird und der Hund dann daheim ganz still und leise ist und sobald man das Haus verlässt, sich aufführt wie ein Wahnsinniger, weil irgendwo muss der ganze Stress hin.
Der ganze Druck muss raus. Das ist ja wie so ein Luftballon, in dem man immer Luft pustet, der platzt irgendwann.
Genau, also das sind halt so dieses ein bisschen auch hinschauen, über den Tellerrand gucken, sage ich mal, und nicht nur, wir haben ja so die Tendenz, dass wir immer so am Verhalten rumdoktoren, ja. Also der Hund macht was und der Hund ist so und der Hund ist schwierig und der Hund soll und der muss folgen und was auch immer. Aber ich persönlich habe eher den Ansatz so, was ist meine Stimmung, was ist meine Haltung und das beeinflusst, wie ich interagiere mit dem Hund. Bin ich gerade entspannt, bin ich gerade feinfühlig oder habe ich gerade wenig Ressourcen und bin vielleicht fahrig und angespannt. Das beeinflusst die Stimmung beim Hund, beeinflusst, wie der sich verhält. Und das wiederum bestimmt meine Gedankenwelt. Wenn ich mir denke, wenn ich einen schlechten Tag habe und den Hund anfahre, weil ich gerade irgendwie Kopfweh habe, wird der Hund vielleicht fahrig und dann denke ich mir, jetzt ist der schon wieder so anstrengend, dieser Hund, und jedes Mal dieser Hund habe ich wieder diese Negativ. Also es ist ein Kreislauf. Und wir setzen so gern beim Verhalten an, beim Hund, anstatt vielleicht auch mal anzusetzen, wie ist denn eigentlich meine innere Haltung. Ja? Und ich kenne Hundehalter, und die sich ganz schwer tun, ihren Hund so anzunehmen, wie er ist, und einfach zu sagen, okay, der ist so, der hat seine Eigenheiten und seine Persönlichkeit, das darf so sein. Und mit diesem Annehmen ändert sich ganz viel an der inneren Haltung und an diesen Glaubenssätzen auch. Und dann kann ich viel offener auch mit dem Hund umgehen letztendlich.
Ich finde es eben unwahrscheinlich wichtig, dass man auch Hunde nicht über einen Kamm schert und sagt, ja, das ist die Rasse, der Hund muss so und so sein, der kommt aus dem Tierheim, ja, der ist ein Angsthund, das muss dann so und so gemacht werden. Da ist ganz viele Komponenten, es spielen ganz viele Faktoren da eine große Rolle. Und gerade wenn man mit einem Problem zu einem Berater kommt, zu einem Trainer kommt, kann man auch nicht erwarten, dass wir einfach immer so ein Patentrezept da gleich auf der Hand haben oder so einen Knopf, den man den Leuten verkauft und sagt, okay, da drückst du jetzt drauf und dann ist das weg.
Ne? Willst du nicht glauben, die Anfrage hatte ich tatsächlich mal, das war eine Frau mit ihrem Vater, die gekommen ist, mit dem Hund. Und also sie war schon erwachsen und der Vater war schon relativ ein älterer Herr halt. Und er wollte eigentlich, hat dann wirklich so gesagt, so, naja, und eigentlich geht es ihm eigentlich darum, dass man da so eine Art Knopf hat, wo dann der Hund endlich eine Ruhe gibt und still ist.
Früher hat man das mit so Teletaktgerät gemacht und hat den Hunden da irgendwie Strom gegeben.
Das funktioniert halt nicht so ganz. Also sie hat dann natürlich mit dem Hund gearbeitet. Es war dann auch eine sehr gute Zusammenarbeit. Aber es war tatsächlich so das einzige Mal wirklich mit dieser Formulierung, also so, okay.
Der hat es wahrscheinlich im Fernsehen mal gesehen, dann hat er wie so eine Fernbedienung gehabt und dann war vorbei. Ne?
Genau.
Gut, also das ist ja auch, ich meine, wenn so Leute zu dir kommen und man natürlich immer mal wieder mit solchen Leuten zu tun hat, du hast selber schon gesagt, ich verurteile keine Menschen. Es geht nicht darum, ob was richtig oder falsch gemacht ist oder wer Schuld hat. Ich finde es aber ganz schön schwierig, oftmals so eine Einstellung zu haben. Wie geht das? Wie machst du das?
Naja, ich meine, ich bin auch nur ein Mensch, also 100% schaffe ich das auch nicht immer. Manchmal muss ich mir auch meinen Teil denken. Das ist eh klar. Also da ist es ganz gut, dann Kolleginnen zu haben, wo man sich auch mal, wir sagen in Österreich, aussudern kann, so ein bisschen auch mal Frust abladen kann, wenn man irgendwie nicht so schöne Dinge erlebt, was halt auch passiert in der Hundewelt leider. Aber generell finde ich es wichtig, dass wir auch den Menschen offen gegenüber sind, weil wir haben immer so viel Verständnis für die Hunde, aber für die Hundehalter ist so wenig da und das verstehe ich nicht, weil wenn ich mit Menschen nicht kann und die Menschen nicht verstehe, dann bin ich doch im Hundetrainerbereich falsch, ja, weil da arbeite ich zu 90% mit dem Menschen, weil der Hundehalter trainiert ja seinen Hund und an sich nicht ich. Und für mich ist immer ganz klar, jeder hat seinen Grund für das, was er tut. Auch Menschen, auch wenn sie mal grob sind, schroff sind oder wir es nicht verstehen, das ist ja auch aus ihrer Geschichte heraus. Ja, das ist ja, Jeder tut das, was er oder sie glaubt, was in dem Moment passend ist. Und auch manchmal weiß man es halt auch nicht besser. Und ich habe auch schon ganz viele Fehler gemacht. Ja, also ziemlich alles
ja,
falsch
erzähl,
gemacht.
Ich bin neugierig. Man macht ja natürlich die schlimmsten Fehler natürlich. Immer selber. Das geht natürlich. Mir auch so. Ne? Man probiert halt auch einfach immer aus. Ne?
Ja, wichtig ist halt, wenn ein Fehler, ich sage immer, wenn ein Hoppala passiert, ja, weil das halt so ist, wenn man gerade irgendwie die Nerven blank liegen oder irgendwie gerade auch familiär Stress ist, was auch immer, und man mal vielleicht irgendwie nicht so nett ist zum Hund, diese Versöhnung auch. Ja? Also, dass man wirklich schaut, dass das die Ausnahme ist, nicht die Regel, versteht sich, und dieses dann sofort runter vom Gas, tief durchatmen. Ja? Mir ist es zum Beispiel
also
auch
meinst, mal, wenn man jetzt gegenüber seinem Hund mal
genau,
ausflippt,
zum
ausflippt,
Laut wird zum verbal, Beispiel. Ja? Mhm. Also mir ist es auch schon passiert, meine Hündin wurde gebissen in Wien von einem Dudnix, wo weit und breit die Hundehalter 100 Meter weit entfernt. Es war zum Glück nur ein Stück Ohr weg, aber alle anderen Körperteile waren heil.
Aber immerhin.
Ja, und am nächsten
Tag.
Aber
es war ein Tut, der tut nichts was.
Genau,
ja, so
der,
einer, wo die
das
Deutschland
hat er ja
sieht,
noch nie gemacht. Genau. Und am nächsten Tag war ich mit meiner Hündin halt wieder an der gleichen Stelle, sogar ähnliche Uhrzeit. Und kam wieder ein tut nichts von irgendwo, weit und breit kein Mensch. Und da muss gestehen, da bin dann ich hysterisch geworden. Ich war so hinüber, ich war so aufgelöst. Und ich habe dann diese Hundehalter, ich war echt nicht nett. Ich meine, das ist schon echt, das ist 12 Jahre her. Also heute schaffe ich das etwas besser. Da haben sie mich an einem schlechten Tag erwischt und meine Hündin auch. Und dann habe ich gemerkt, wie meine Hündin dann nicht nur angefangen hat, den Hund zu verknurren, sondern auch die anderen Leute. Und ich habe mir gedacht so, oha, das war jetzt ich. Das heißt, ich habe mich so geärgert über die, und das war echt spürbar, dass dann mein Hund schon angefangen hat, die anzuknurren, und gesagt, oha, runter vom Gas. Ja, und dann habe ich natürlich sofort deeskaliert und meine Hündin wieder gesagt, ist okay, komm, wir gehen nochmal weiter. Ja.
Und das war mit der Ikaya, ist dir das passiert?
Das war mit der Ikaya, ja, mit der Ikaya ist mir so einiges passiert. Die war eine kleine verhaltenskreative Maus, sage ich mal. Ja, das war mit der Ikaya. Sie wurde leider mehrfach attackiert in Wien, dreimal davon noch gebissen. Also wir haben es nicht immer ganz so leicht gehabt, sage ich mal.
Und sie war ein Ridgeback, eine
Ridgeback-Hündin? Sie war
eine Ridgeback-Hündin,
genau. Ja. Und sie war ein
Meisterin. Erzähl mir was über sie.
Du, sie war eine Meisterin in der Stimmungsübertragung. Sie ist eine hochsensible Maus gewesen, also wirklich hochsensibel auf allen Ebenen, sehr feinspürig. Und ich wollte ursprünglich mit ihr tiergestützt arbeiten, weil sie eben Menschen so gut spürt. Das Problem war, sie hat sich selber überhaupt nicht abgrenzen können. Das heißt, sie hat dann alles aufgesaugt und war aber dann selber überfordert von den Emotionen von den anderen. Und da musste ich sehr viel regulieren für sie. Immer wieder schauen, dass sie ihre Pausen hat, dass sie runterkommt. Sehr viel Stressmanagement achten und auch auf meines, weil sie hat auch mich gespiegelt. Ja. Also ein Ridgeback halt, ja, die gehen halt auch gern nach außen und stellen halt auch Leute, wenn die dann nicht ins Weltkonzept passen. Das ist halt ein Wachhund auch, Wachhund-Jagdhund, das muss man wissen, wenn man sich sowas nimmt, wusste ich auch. Und ja, wir haben da halt dann doch sehr viele Herausforderungen gehabt. Sie war auch schilddrüsenkrank, muss man auch sagen, mit Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt, sie hat da auch sehr viele Themen gehabt, wo wir lang gebraucht haben, das in den Griff zu kriegen. Und gepaart mit dieser Hochsensibilität und ihrer sehr starken Spürigkeit für die Emotionen war sie halt einfach irre schnell überfordert. Ja, dadurch habe ich sehr viel darauf achten müssen, auf meine eigene Stimmung. Also sie hat sofort übernommen und sofort auch nach außen das getragen. Ja. Ganz schön.
Ich finde das so spannend, wie du das gerade erzählst, weil ich muss so schmunzeln und ich muss dir das jetzt einfach erzählen, weil wenn wir das auch als Beispiel für Spiegelung nehmen, ja, ich erzähle dir jetzt was. Also mein Mann Matthias, ja, der ist hochsensibel.
Ja, schön.
Und unsere Hündin Khaleesi ist hypersensibel. So. Also zum Beispiel, die Khaleesi hat es oft gar nicht ausgehalten, mit Matthias auf Arbeit zu gehen. Er hat sozialpädagogisch Leute mit psychischen Erkrankungen betreut. Ne? Sie war ihr manchmal oft zu viel. Sie wollte morgens überhaupt nicht mitgehen. Ja, die mich angeguckt, ob sie zu Hause bleiben kann. Ja, auch mit anderen manchmal so im Fahrstuhl zu stehen oder so. Das war für sie belastend. Ja.
Übrigens, es ist wissenschaftlich bewiesen, Hund und Mensch sind gemeinsam einfach glücklicher. Und auch Purina ist davon fest überzeugt und arbeitet stetig daran, das Leben von Haustieren und den Menschen, die sie lieben, zu bereichern. Mit den Purina-Verpflichtungen, das ist sowas wie eine To-Do-Liste des Unternehmens, unterstützt Purina durch viele tolle Projekte, unter anderem die Adoption von Haustieren oder Bürohunde, also das Mitbringen von Hunden zum Arbeitsplatz, und möchte branchenführend im Bereich Tiernahrung sein, um Hunde und Menschen zu einem glücklicheren Leben zusammenzuführen und zu ermöglichen, mehr gemeinsame Zeit zu verbringen. Coole Sache. Danke, Purina.
Jetzt Frage, weil wir über das Thema Spiegelung auch sprechen. Suchen sich hochsensible Menschen auch hochsensible Hunde aus?
Naja, das kann ich dir so nicht sagen, aber ich denke, dass wir uns schon natürlich Hunde aussuchen, idealerweise, die zu uns passen. Bei der Ekaia muss ich sagen, sie hat mich ausgesucht, weil ich muss gestehen, ich wollte eigentlich ihre Schwester haben, aber die war mir dann ein bisschen zu, naja, immer oben, immer alle untergebuttert und ich hatte schon einen Ridgeback vorher und gedacht, nee, das brauche ich nicht, 40 Kilo Ridgeback, der mir alle unterbuttert. Und sie war so entzückend, sie war nur bei mir, sie ist nicht von meiner Seite gewichen, schon mit 5 Wochen. Ja. Also das war unbeschreiblich und irgendwie hat sie mich ausgesucht und das war auch gut so, ja, dass sie da dann auch bei mir gelandet ist. Aber natürlich suchen wir uns wahrscheinlich schon Hunde, die auch zu uns passen. Und wenn wir sehr fühlig sind, kann es schon sein, dass es uns auch zu sehr fühligen Tieren zieht. Ja.
Hat da dein Unterbewusstsein dir nicht doch einen Streich gespielt und hat dich auch intuitiv zu dir gezogen vielleicht?
Vielleicht, ne? Das ist eine schöne Perspektive.
Das ist ja mein Thema, ja. Da muss ich jetzt sagen, das ist mein Thema. Also da bin ich wahnsinnig am Recherchieren und schaue mir ganz viele Geschichten an, weil ich ja gerade der Meinung bin, dass wir zwar immer sagen, der Hund hat mich ausgesucht, der Hund hat mich ausgesucht. Ich glaube, das ist eine Seite der Medaille. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, die viel schönere Seite der Medaille ist doch, dass unser Unterbewusstsein mit unseren Bedürfnissen und Wünschen und Träumen, die ganz tief in uns verankert sind, ja, dass die so feine Sensoren haben, dass die uns steuern zu ganz bestimmten Hunden, ja, zu ganz bestimmten Charakteren, die wir schon in so kleinen Welpen erkennen, ja, oder sagen wir mal so, wo wir ganz viel auch reininterpretieren.
Das stimmt.
Also es war bei der Khaleesi auch so, weil sie war immer die zarteste, sie war einfach total. Sie war nicht einfach, schon als mit 5, 6 Wochen, ja. Sie ist also nicht immer gleich da geblieben. Sie ist oft abgehauen, wollte wieder gucken. Ich will mal schauen, gibt's wieder was zu trinken? Ja, kann ich wieder an die Zitze ran? Weißt du, waren 11 Welpen, 10 Zitzen. Sie war immer busy, dass sie was kriegt, ja. Und das fand ich aber hinterher, Matthias und ich uns das gefragt, diese Sensibilität auch dafür. Und diese Unruhe, die die auch manchmal hatte, vielleicht hat uns das auch irgendwie getriggert. Vielleicht fanden wir das cool. Wirklich, wir wollten ja nicht so einen schnarchigen Labrador haben, der halt auf unserer Hand gelegen ist und gleich eingepennt ist. Ne?
Na, wir können ja auch sagen, man findet sich gegenseitig vielleicht ein Stück.
Ja, das wird mir sogar noch viel besser gefallen. Also könnte man schon sagen, dass vielleicht das Unterbewusstsein auch in diesem Fall hochsensible Menschen zu hochsensiblen Hunden führt. Aber was hast du jetzt durch Ekaia über dich denn gelernt?
Oh, viel.
Um das Thema mal weiterzuspinnen.
Ja, ja, nee, viel.
Spiegelung und Stimmungsübertragung. Was hast du zu dem Thema von deiner Hündin gelernt?
Ich muss ja gestehen, dass ich mich auf Hunde mit Angst, Aggression, Hyperaktivität, kranke Hunde, hochsensibel spezialisiert habe, das ist ja, dürfen alle der Ekaia danken. Ich wurde da zu meiner Lehrmeisterin, weil ursprünglich wollte ich ja in eine ganz andere Richtung gehen. Und ich habe dann die Leute irgendwie angezogen, die sind dann irgendwie immer mehr zu mir gekommen, das war gar nicht so geplant. Also ich habe da ganz, ganz viel lernen dürfen, auch die Selbsterfahrung, was es bedeutet, auch einen Hund, der immer wieder spiegelt und herausfordert, wo man echt wirklich nichts verstecken kann. Und ich meine, alle Hunde spüren, ja, also du kannst vor keinem Hund verstecken, nur es gibt halt dann Hunde, die sagen, ist mir gerade wurscht, ja, ich gehe halt schlafen. Und dann gibt es aber halt Hunde, denen das nicht egal ist, die halt einfach wirklich auf alles reagieren, was schon auch mitunter herausfordernd sein kann, ja. Also ich habe viel gelernt, ich habe auch viel gelernt, was ich anders machen würde. Heute würde ich auch vieles anders machen. Ich bin ja zum Glück 13 Jahre älter und habe 13 Jahre mehr Erfahrung.
Ja, was zum Beispiel?
Naja, ich habe sie mit Sicherheit viel zu viel mitgenommen, dafür, dass sie hochsensibel war. Ich wusste ja gar nicht, dass es das Hochsensibilitätskonzept gibt damals. Ja. Sie ist auf der Uni aufgewachsen, was an sich super war. Ich habe sie mitnehmen können, wir haben also Büro gehabt. Aber natürlich haben wir schon viel Programm gehabt, das war auch noch zu Studienzeiten teilweise. Und ihr Wien hat ihr auch nicht gut getan. Ja, das waren einfach zu viele Tutnixe. Also die ist ja als Welpe, wenn die erschrocken ist, wegen einem Hund schreiend weggelaufen. Das war ja Wahnsinn. Ich habe der mal beibringen müssen, hallo, ich bin da, ich beschütze dich. Und das hat dann auch wunderbar geklappt. Am Schluss hat die hat dann echt gewusst, okay, wenn ein Hund zu viel ist, versteckt er sich hinter mir und es hatte auch kein Hund eine Chance, an mir vorbeizukommen. Ja, das muss ich auch sagen. Also ich habe da viel gelernt, auch was über mich, über meine eigenen Emotionen, über Dinge, die man vielleicht selber nicht so immer wahrhaben will, aber der Hund sagt seinem ganz klar, hey Frauli, du guck da mal hin, da ist was. So ist das dann halt, ja. Und das auch annehmen, lernen, das finde ich wichtig. Und was ich für mich gelernt habe, ist auch, da ich ja andere Pläne mit ihr hatte, nämlich tiergestützt zu arbeiten, Ich habe schon lange gebraucht, auch sie anzunehmen, so wie sie ist, und einfach zu sagen, das ist gut und sie darf so sein und sie ist super wertvoll, wie sie ist, und das ist Wahnsinn, ja, also ein wirklich kompetenter Hund in vielen Dingen. Und in dem Moment, wo ich diese Annahme geschafft habe, das war meine Geschichte natürlich, war die Beziehung radikal verbessert. Also es hat sich so viel verändert, und das erlebe ich gerade bei Hunden, die herausfordernd sind, dass die Halter dann sich schon schwer tun, das auch anzunehmen, dass der Hund vielleicht halt nicht mit kann ins Restaurant, vielleicht nicht man dort und dort hinfahren kann mit dem Hund oder nicht die ganze Family im gleichen Raum sein kann mit krabbelndem Kind am Boden, wenn der Hund da ist. Ja? Genau. Dass man da manchmal einfach Managementmaßnahmen im Leben auch setzen muss und einfach sagen muss, das darf so sein und der Hund hat seine Grenzen. Viel ist möglich durch Training, ganz viel durch liebevolle Begleitung. Aber nicht bei jedem Hund ist alles möglich. Ja, und dann muss
das
man
ist einfach auch die Erwartung okay. der Menschen, ja. genau, was du sagst. Die Erwartung ist ja immer so, okay, der Hund ist jetzt da, der muss sich unserem Leben komplett genau. anpassen. Viele Hunde machen das auch genau. zum Großteil unter Stress, ja, aber viele schaffen es halt auch nicht. Ne? Genau. Und ich glaube, dass man sich das erstmal bewusst macht, dass man sich so ein hochsensitives Lebewesen als Partner mit ins Haus holt, ja, und einfach sagt, okay, gut, wenn ich keinen Bock habe, Gassi zu gehen, dann gehen wir halt nicht Gassi. Wenn ich Bock habe, dass du jetzt mit mir auf der Couch liegst und Fernsehen schaust, dann schaust du Fernsehen. Ah, heute ist Montag, heute kommt mein Freund, dann musst du leider runter von der Couch, tut mir schrecklich leid. Jetzt gehen wir joggen, jetzt will ich Fahrrad fahren. Nee, jetzt musst du alleine bleiben, ja. Das ist natürlich, und Hunde hecheln, ich habe oft das Gefühl, die hecheln den Menschen hinterher und sagen, hier, ich mache alles für dich. Aber was machen wir im Umkehrschluss dann auch für Sie? Ja? Mhm. Also wo achten wir mal drauf und sagen, okay, genau. was braucht mein Hund jetzt eigentlich im Moment? Der das braucht vielleicht halt, einfach ja. auch einmal Ruhe. Ja?
Mhm. Das ist auch nämlich zum Thema Stimmungsübertragung. Da möchte ich noch ein kurzes Beispiel auch bringen. Weil
Nein, ein
ich,
langes Beispiel,
ein
bitte.
Ein langes Beispiel.
Ja, wir haben noch Zeit.
Weil ich da, wir haben ja vorhin auch über das Thema Menschen mit Belastung und eventuell Hunde ja. nehmen. Und mhm. auch, dass sich die Hunde so anpassen. Die passen sich aber tatsächlich bis in die Krankheit hinein. Also ich weiß von einem Fall, die ist ins Burnout gekippt und auch in eine Depression gekippt, und der Hund ist mitgekippt, und der Hund war super stabil wow. vorher. Ja, der Hund hat dann nicht mehr gespielt, hat sich zurückgezogen, und das kann halt auch passieren, und dessen müssen wir uns halt auch bewusst sein. Wir können aber umgekehrt, auch wenn ich vielleicht einen Hund übernehme aus dem Tierschutz oder auch einen Welpen, der unsicher, ängstlich ist, es gibt ja auch unterschiedliche Persönlichkeiten von der Sicherheit her, dass ich durch meine Sicherheit ja auch Sicherheit vermitteln kann. Das heißt, das eine ist natürlich, jetzt habe ich eher die Beispiele gebracht, wo dann der Hund immer irgendwie mitkippt, ja. Aber umgekehrt kann ich auch gezielt in die Ruhe führen. Also ich arbeite ganz viel über Stimmungsübertragung im Training. Ich arbeite auch mit Motivation, mit Markertraining, mit viel Lob. Mhm. Aber auch mit Stimmungsübertragung, wo ich über meine Sicherheit dem Hund Sicherheit vermittle. Und es, in die Ruhe führe, ganz
wie bewusst. Wie machst du das in der Praxis? Wie sieht das aus?
Eigentlich ganz einfach, aber irgendwie schwer zum Erklären. Also an sich ist es so, ich habe es gemacht bei meiner Hündin, ich sage einfach, wie es ich gemacht habe. Die Kaya war eher von der Persönlichkeit unsicher und hat leicht reagiert, wenn draußen Reize waren. Und ich habe einfach einen Moment draußen beim Spazierengehen, wo sie auf Distanz was sieht und nur ein bisschen skeptisch schaut. Nicht wirklich aufgeregt, ist nur so ganz wenig. Atme ich tief ein, tief aus. Und das, was in dem Moment rauskommt, sage ich. Also ein ist okay oder passt schon, alles gut. Das ist vollkommen egal. Bei jedem kommt ein anderes Wort raus und das wird das Sicherheitssignal. Und wichtig ist, dass ich selbst sicher bin und dass ich auch Sicherheit garantieren kann. Das heißt, wenn ich beim Tierarzt bin, ist es nicht okay. Ja, wenn dem Hund da vielleicht eine Spritze gegeben wird, das ist doof. Ja. Ja? Oder wenn ein Freilaufender tut nichts auf sie zuläuft, ist es auch nicht okay, weil ich weiß nicht, was passiert. Ich kann die Sicherheit nicht garantieren. Aber wenn ich es garantieren kann, eben dieses selber entspannen, selber ausatmen und in dem Moment, wo ich runterfahre, Muskeltonus bei mir runtergeht, also bei mir fallen dann auch die Schultern runter, meine Entspannung kommt, das, was ich da sage, wird zum Sicherheitssignal. Und das Schöne ist zu beobachten, beim Hund, sie ist normal weitergegangen, ihre Ohren sind runtergefallen, die Rute ist runtergegangen und das Fell war nicht mehr aufgestellt. Das ist die Reaktion, mehr braucht's nicht. Und das kann ich ritualisieren, das mache ich dann immer wieder in immer schwierigeren Situationen. Das ist eine Möglichkeit. Ja.
Eine schöne Möglichkeit, weil die ja für einen selber auch gut ist.
Ne? Ja.
Also es ist ja selber, was einem selber auch gut tut.
Genau.
Eine andere Möglichkeit, hast du gesagt?
Ja, die andere Möglichkeit ist zum Beispiel ein Ruhesignal, wo es darum geht, dass der Hund runterkommt. Es gibt ja diese sogenannte konditionierte Entspannung. Die ist schon ganz toll, aber manchmal, finde ich, verfehlt sie den Sinn, wenn wirklich nur auf reine Konditionierung im Sinne von, ich massiere den Hund und sage ein Wort und glaubt, dann entspannt der Hund draußen auch.
So das, wie ein Markerwort quasi, genau, ne? Das man zu Hause halt, anwendet.
Genau. Das passt halt nicht ganz, weil nur weil der Hund drinnen bei der Massage entspannt, heißt das noch lange nicht, dass der dann draußen in der Aufregung entspannt. Das ist ja ganz ein anderer Kontext. Deshalb mache ich das lieber, dass ich sage, okay, ich entspanne mich, weil ich kann mich überall entspannen, wenn ich das kann natürlich. Ja, das heißt, ich sage dann den Hundehalter, dann machst du gemütlich, leg dich ins Bett, Couch, Badewanne, vollkommen egal. Ja, Badewanne ist vielleicht ein bisschen unpraktisch, aber irgendwie was, wo ich gut entspannen kann. Mach eine Musik an, die dich entspannt, aber bitte auch was, was potenziell für einen Hund entspannt. Also wenn dich Heavy Metal entspannt, dann vielleicht doch was anderes. Ja? aber generell irgendwas, was musikmäßig entspannend ist, das Licht runterdimmen. Wenn ich gerne einen speziellen Geruch habe, kann ich den verwenden. Aber bitte im Nebenraum nur 2 Tropfen und nicht 8 Tropfen neben dem Hund. Das ist dann zu viel von den ätherischen Ölen. Also alles, was mich entspannt. Und dann gehe ich in die Entspannung, achte auf meine Atmung und schaue, was der Hund macht. Und ganz viele Hunde finden das toll und legen sich zum Hundehalter. Viele kuscheln sich dazu. Wenn ich will und der Hund das möchte, kann ich ihn streicheln. Ich muss ihn nicht massieren, ich kann, wenn ich will. Und mir geht's darum, dass der Hund meine Entspannung übernimmt. Und dann kann ich anfangen, ein Wort hinzuzufügen. Das mache ich aber erst, wenn ich das schon viele, viele Male gemacht habe und das schon ein Ritual geworden ist. Erst dann kommt überhaupt erst ein Signal, ein verbales. Und da kann ich dann entweder ein Wort sagen, das, was mir aus dem Bauch rausschießt. Das ist immer wichtig, es soll authentisch sein. Oder ich kann auch einfach tönen, ja, einfach ein zum Beispiel. Das Schöne am Tönen, es entspannt uns, es lockert die Brustmuskulatur und ich kann das dann draußen auch, wenn ich merke, okay, wir sind gerade beide zu aufgeregt, vielleicht kennt sicher jeder beim Spazierengehen, dass man mal irgendwie schnell irgendwie nicht so viel Zeit hat, einfach mal stehen bleiben und dieses runter vom Gas, selber in die Entspannung gehen und man wird merken, wie der Hund runterfährt. Da habe ich ein Beispiel, wenn ich darf.
Und wenn man sich dann so schön im Wald stehen sieht, wo die Kaninchen hinten am Horizont an der Lichtung sitzen und nicht einfach nur da stehen und sagen,
also so einfach ist es dann zum Glück, also zum Glück, naja, leider nicht, weil da natürlich der Jagdinstinkt schon ein sehr starker ist. Ja, also da müssen wir schon noch realistisch sein. Aber ein Beispiel ist mit meiner Hündin. Ich war mit ihr spazieren und an sich war sie super leinenführig und dann war irgendwie so ein Tag, wo sie ihre gezogen hat und ich war dann schon so genervt. Und ich dachte, bitte Hund, das können wir eigentlich schon. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich total angespannt bin und ich so renne. Und dann bin ich stehen geblieben und habe wirklich dieses Runterkommen. Ich habe nicht einmal Leinenführigkeitstraining, habe nichts mit ihr gemacht, nur auf mich geachtet. Gezieltes Runterkommen, Ausatmen, langsam weitergehen, kein Zeitdruck. Auf einmal geht der Hund super schön an der Leine. Ja. Es geht.
Das Zauberwort meiner Ausbilderin Rita Kampmann war immer, sei so, wie du willst, dass dein Hund ist. Und es ist wirklich, das ist wie ein Mantra, habe ich das immer vor mir hergesagt. Und es ist ja oftmals so lustig, gerade wenn du in der Stunde bist und du hast irgendwie 5 Hunde da und die sind nervös und dann kommen Fragen, dann sagen die Leute, ja, er zieht immer so an der Leine und er kann sich gar nicht auf mich konzentrieren und dann ich mir auf den Hund nehme und ihn einfach mal ganz ruhig mit ihm auch rede, ja, oder ganz ruhig mit ihm spreche und ganz langsame, ruhige, schöne Bewegungen mache und auf ihn eingehe, ja, und man sofort spürt, wie der Hund entspannt, die ganze Körperhaltung entspannt sich, ne, und er läuft und er beginnt dann sich, das ist ja wie so eine Art Hypnose, aber ich übertrage einfach nur meine ruhige, ausgeglichene, freundliche Art auf den Hund. Ja, und der saugt es natürlich auf. Also ich fand es mega, wie du gerade beschrieben hast, wie man seinem Hund Stress nehmen kann, damit er letztendlich am Ende auch besser zur Ruhe kommt. Was kann ich denn jetzt, sage ich mal so, im Umkehrschluss über mich selber lernen, wenn mein Hund hyperaktiv ist oder zum Beispiel leidenaggressiv? Naja, was könnte denn das über mich aussagen?
Schönes Beispiel. Also ich will jetzt gar nicht behaupten, dass das was Spezielles aussagt, aber ein Beispiel ist ein Labrador, ein Junger, der recht nervös, aktiv ist, wahrscheinlich ein bisschen Richtung Arbeitslinie auch ist, schwer zur Ruhe kommt. Und ich gebe so gerne auf, als Aufgabe für die Hundehalter, ein Ruheaktivitätstagebuch zu führen. Also wo sie reinschreiben, was war heute Besonderes, wie viel Aktivität, was für Aktivität, wie viel Ruhe, Und dann aber auch, wie ist meine Stimmung, wie ist die Stimmung vom Hund, sogar das Wetter wird aufgeschrieben, weil das spielt manchmal auch eine doch beträchtliche Rolle. Und da war zum Beispiel, kam sie dann in die zweite Einheit, beim Erstgespräch haben wir das besprochen und dann kommt sie in die zweite Einheit. Ich frage, naja, wie geht's denn so mit diesem Tagebuch? Und sie so, ja, ein eindeutiger Zusammenhang mit meiner Stimmung. Immer wenn ich irgendwie von der Arbeit nach Hause komme und irgendwie nicht so gut drauf bin und meine Stimmung nicht so gut ist, ist der Hund viel nervöser und unruhiger. Und diese Zusammenhänge erkennen wir halt nur durchs gezielte Hinschauen, weil uns das sonst gar nicht auffällt im Alltag.
Ich glaube, dass viele Menschen ja auch denken, das ist irgendwie esoterisches Gequatsche oder so, ja. Also die sagen ja, wieso, der Hund, das ist Blödsinn. Aber das ist ja bei kleinen Kindern heute ganz genauso. Ich meine, wenn die Eltern nervös sind, fahrig sind, wenn geschrien wird zu Hause, das stresst ja Kleinkinder auch, ja. Und man hat am liebsten ein schönes, gechilltes Elternhaus und eine geruhige, angenehme Umgebung, als immer nur Stress zu Hause zu haben.
Es ist ja evolutionsbiologisch zum Thema, das ist nicht esoterisch, ist eindeutig, weil es ist evolutionsbiologisch ganz klar erklärbar. Nehmen wir, ich erkläre es immer gerne an einer Pferdegruppe. Wenn da ein Pferd nervös wird, werden idealerweise alle nervös, ja, weil es könnte eine Gefahr drohen. Das ist simple Stimmungsübertragung. Wenn das nicht der Fall wäre und alle bleiben tiefenentspannt stehen, während sich der Löwe nähert, ist das nicht so toll. Ein anderes Beispiel ist Wolfsrudel. Die gehen in die gleiche Stimmung, um jagen zu gehen. Das heißt, die jagen gemeinsam, weil sie gemeinsam in dieser Motivation sind. Das heißt, da wird einer nervös und aktiv, die anderen fangen an mit. Dann kommt oft dieses Gruppenheulen auch, wo sie in diese gleiche Stimmung hineinkommen. Jetzt stell dir vor, jeder Wolf hätte zu einer anderen Uhrzeit Lust zu jagen. Und wäre immer in einer anderen Stimmung. Dann hätten die bei Weitem nicht den guten Jagderfolg. Das heißt, evolutionsbiologisch betrachtet ist diese Stimmungsübertragung bei sozialen Lebewesen super wichtig.
Es ist eigentlich manchmal, vielleicht kann man es auch als Beispiel erkennen, damit man es noch besser versteht, wie so ein Funke, der überspringt.
Ja, genau. Ne?
Also es kann ja ein Hunderudel auch mal in der Wildnis Straßenhunde auf dem Platz abends liegen in Ruhe und plötzlich droht Gefahr. Einer hat es gemerkt, schreckt auf und es ist wie so eine Kettenreaktion. Alle stehen bereit und können auch von einer Sekunde auf die andere reagieren. Ach, wie krass, überleg mal, gibt es das auch? Massenpanik? Nein.
Bei Menschen. Massenpanik haben wir eh ständig, oder? Ja,
das war jetzt. Aber ich denke mir, so gibt es ja bei uns Menschen schon auch, ja, dass irgendwie so eine Gruppendynamik entsteht.
Du,
ne? Aber
doch sowas nur wie Sport, Gruppensport anschauen, wo die ganzen Fans gleichzeitig sich freuen, gleichzeitig alle oder gleichzeitig aggressiv werden. Das gibt's ja auch, ja, wo dann die ganze Gruppe aggressiv wird. Also das ist beim Menschen das Gleiche in Grün. Geht in beide Richtungen natürlich. Auch Entspannung, wenn du in eine Gruppe gehst, zum Beispiel in eine, weiß ich nicht, Weiterbildung oder in einen Kurs besuchst, wo alle entspannt sind, tust du dir viel leichter zu entspannen, als wenn du in einer Gruppe bist, wo alle total angespannt und genervt sind.
Wenn du jetzt Menschen mit ihrem Hund zu dir kommen siehst, bist du auch so jemand, der sich schon auch die Frage stellt, okay, was sagt der Hund über die Leute aus?
Naja, nicht so in
der Art. Kann man am Hund schon viel, kann man sich die Frage stellen, kann sagen, was sagt mein Hund eigentlich über mich?
Ja, gute Frage. Also ich stell mir die Frage gar nicht mal so spezifisch, weil ich da doch sehr ich bin da sehr beziehungsorientiert.
Ich denke immer, der Hund kommt. Ich gucke immer den Hund an und dann denke ich mir, okay, gut, der Hund. Ja. Also noch bevor wir zum Problem kommen. Ne? Okay. Das soll nicht voreilig sein, aber ich will einfach so für mich mal so kurz, stelle ich mir so die Frage, okay, warum kommt jetzt diese kleine, zierliche, unwahrscheinlich sympathische Frau mit so einem 60, 70 Kilo Hund da an. Ja. Und der Hund führt die spazieren die ganze Zeit. Ja, warum ist der Hund bei ihr? Ja, so, also so Fragen stelle ich mir. Mhm. Aber ist es vielleicht zu oberflächlich gedacht? Kann man das gar nicht so? Gibt es denn überhaupt Aussagen darüber, die man treffen kann, deiner Meinung nach?
Naja, ich denke, das ist pauschal sowieso schwer. Also ich persönlich mache auch eine Anamnese beim Hundehalter. Ich frage auch da ein bisschen hinein, also in die Familie und gesundheitliche Besonderheiten. Dadurch kriege ich ja die Info. Das heißt, ich muss mir da nicht so viel vorstellen, weil ich frage halt einfach danach. Aber das ist halt, weil ich ja nicht primär jetzt Hundetrainerin bin. Als Hundetrainer frage ich natürlich nicht, haben Sie irgendwelche Krankheiten zugrunde liegen oder geht es Ihnen gesundheitlich eh gut? Das ist für mich halt schon eine wichtige Info. Du, ich hatte schon Fälle, wo der Hund Krebs beim Halter angezeigt hat und keiner wusste, warum der Hund so schräg auf einmal ist. Und die sind dann 2 Jahre später zu mir gekommen. Damals war das noch nicht bekannt und haben gesagt, du, weil wir damals nicht wussten, warum er so komisch geworden ist, der Hund, wir haben beide 2 Monate später oder 3 Monate später eine Krebsdiagnose bekommen.
Unglaublich. Ja? Ich kenne also, das bisher nur über Schwangerschaften und genau. Schwangerschaften können Hunde auch an. Und was habe ich jetzt gelernt? Covid-19.
Ja, es das gibt können Sie ja schon sehen. Genau, ja, da arbeiten Sie schon fleißig dran. Ja.
Also wenn die Kalis jetzt mal komisch reagiert, werde ich gleich mal vorsagen, vielleicht haben Sie Covid-19. Mein Hund hat Sie nur angesprungen, weil er der festen Überzeugung ist, Sie haben Covid-19 und nicht, weil Sie diese schöne Semmel in der Hand halten.
Das ist dann natürlich auch eine nette Methode, die Ja, also ich denke, es geht darum, wirklich hinzuschauen bei beiden. Also jetzt gar nicht, was sagt der Hund über den Menschen oder der Mensch über den Hund aus, sondern was sagt das Miteinander über die Beziehung der beiden aus? Das ist für mich dann eher so die Fragestellung, sage ich mal.
Wenn wir so durch das Thema Spiegelung und Stimmungsübertragung jetzt hier so talken und ich finde es einfach wahnsinnig schön, auch mal deine ganzen Geschichten zu hören und ich finde es auch immer gut, dass man, also mir geht es ja auch immer so, man ist ja selber auch nicht perfekt und es geht ja auch gar nicht und es muss auch gar nicht sein, weil wir lernen ja auch immer jeden Tag wieder neu mit unseren Hunden und mit unseren Kunden oder den Hunden der Kunden, ne, und machen neue Erfahrungen und alles baut sich immer mehr zu einem gemeinsamen Bild zusammen und trotzdem dieses Thema Spiegelung, Stimmungsübertragung ist natürlich ein ganz starkes Bindungsthema am Ende des Tages auch, ne?
Eine Rolle, ja, auf jeden Fall. Also ich sage dann immer, ich beruhige dann immer die Leute, wenn sie sagen, ja, und der Hund, alles, was ich mache, tragt er nach außen und das ist ja manchmal auch anstrengend mit viel Pech. Und ich sage, naja, aber schau, das heißt, der orientiert sich an dir und wenn er sich an dir orientiert, ist das ja schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, da ist eine Beziehung da. Ja, da kann ich jetzt da noch keine Aussage über die Bindung treffen, will ich auch gar nicht, ist gar nicht die Essenz dahinter. Aber so ein bisschen was Positives zu schaffen. Wenn mein Hund sich so stark an mir orientiert, dann heißt das ja, dass ich eine wichtige Person im Leben bin. Es ist zwar anstrengend, wenn dann der Hund alles nach außen kommuniziert, was ich so mit viel Mühe und Not versuche zu verheimlichen. aber es ist trotzdem eigentlich, sage ich, was Positives auf der Beziehungsebene. Es geht dann natürlich darum hinzuschauen, okay, wie kann ich meinen Hund entlasten, damit der Hund nicht diese schwere, große Aufgabe hat, da mich entweder zu beschützen oder das nach außen zu tragen, was ich nicht schaffe, zu kommunizieren. Also das ist dann natürlich, was braucht der Mensch dann eigentlich auch für eine Unterstützung, um da ein bisschen dieses Durchatmen und in die Entspannung zu kommen.
Sehr oft so, dass gerade Hunde, die leinenaggressiv sind oder sage ich mal, ja, die leinenaggressiv sind oder sage ich mal, die sehr unsicher an der Leine agieren oder auch wenn sie einfach mit ihrem Besitzer zusammen sind. Ich sehe das ja auch jetzt bei uns. Wir wohnen hier in so einer Ferienregion, da kommen viele Leute mit Hunde und viele Hunde flippen einfach regelrecht aus, wenn die andere Hunde sehen. Ja, also das ist so schlimm und viele Leute haben überhaupt keine Werkzeuge in der Hand oder überhaupt, wie die darauf reagieren. Manche drücken dann den Hund runter, reden mit dem, manche schimpfen, andere beruhigen ihn, also bestärken ihn sogar mit seinem Verhalten. Ne? Also es gibt so unterschiedliche Sachen. Ja. Und dann denke ich mir immer, okay, gut, also was hat das ausgelöst irgendwann mal? Ne? Also was ist die Ursache von dem Verhalten? Woher kommt es? Und warum ist der Mensch nicht in der Lage, sage ich mal, das vielleicht rauszufinden und an so einem gemeinsamen Konzept zu arbeiten, wie man sowas auch vermeiden kann oder für den Hund die Situation leichter machen kann?
Naja, es ist eine beidseitige Überforderungsreaktion. Also Leinenaggression ist ein ganz ein gängiges. Das kann entstehen, weil, also ich habe immer wieder Leute, die waren vorher bei Hundetrainern, wo es um Leinenführigkeit ging und nachher ging es um Leinenaggression, weil eben zum Beispiel mit aversiven Methoden gearbeitet wurde. Das heißt, vorher hat er halt gezogen, dann wurde irgendein Schlauch zwischen die Beine geschmissen oder mit Leinenruck gearbeitet, während er einen anderen Hund gesehen hat. Das wurde mit dem Hund verknüpft und danach waren alle Hunde doof. Das kann halt passieren. Ja,
das ist ein Lernen. Pech gehabt.
Genau, Pech gehabt. Ja, das ist noch ein Problem mehr. Das ist ein Lerneffekt, der sein kann. Es kann aber auch tatsächlich sein, dass das Secondhand-Hunde sind. Das ist auch immer wieder, dass die natürlich übernommen worden sind, schon ihre Geschichte haben. Es kann sein, dass das einfach ein pubertierender Junghund ist, der gerade irgendwie seine, naja, ich sage jetzt einmal, bleiben wir politisch korrekt, Testosteron-Kick hat. Ja.
Genau, du wolltest sagen, deine dicken Eier
allen zeigen. Genau, der hat seine Eier entdeckt, hat ja. Also der Herr Bivolino hatte auch so eine Phase, wo er dann gemeint hat, so, jetzt denke ich mal alles an, was 4 Beine hat und ein Mann ist, ja. Also das sind halt dann auch Entwicklungsphasen, da geht es ja auch um Geduld. Also es gibt viele Ursachen, warum ein Hund so ein Verhalten zeigt. Es kann angstaggressiv sein, das ist ganz oft, dass die Hunde eigentlich wirklich Angst haben, weg wollen, aber nicht dürfen, weil die Halter zu knapp vorbeigehen. Und wir müssen auch gestehen, der Hund ist schon eine eigene Persönlichkeit. Das heißt, nicht alles, was der Hund macht, macht er, weil wir was tun. Umgekehrt kann es auch sein. Es kann sein, dass der Halter an sich eh entspannt ist, der Hund aber doch irgendwo ein Thema hat, warum auch immer. Eben weil Tierschutz, weil krank, weil überfordert, weil ängstlich. Und dass der Halter dann die Stimmung vom Hund übernimmt. Das heißt, der Hund führt sich an der Leine auf und dann fängt der Halter an zu schimpfen. Und ich sage immer, na, du bellst jetzt halt mit. Das ist eine perfekte Stimmungsübertragung, die gerade läuft. Vom Hund auf den Halter.
Also braucht gute Bindung, Grenzen und Regeln?
Es braucht einen sicheren Rahmen, einen geschützten, sicheren Rahmen. Und innerhalb von diesem sicheren Rahmen kann sich der Hund frei bewegen. Ein Hund, der vollkommen grenzenlos aufwächst, das betrifft Kinder genauso, wo wirklich gar kein Rahmen da ist, ist überfordert und irgendwo auch verloren ein Stück weit. Und ich rede jetzt von Familienhunden und nicht von einem Streuner, der irgendwo in freier Wildbahn lebt, das sind andere Bedingungen. Ja. Also wo so gar kein Rahmen ist mit wann gibt's Essen, wann gibt's Spaziergänge, wo gehen wir, wie gehen wir, was ist erwünscht, was ist nicht erwünscht. Dann ist ja der Hund verloren, dann tut er irgendwas und tut ständig was Falsches und für das Falsche wird er dann wahrscheinlich nicht so toll behandelt. Da ist es einfacher von Anfang an zu sagen, was ist gewünscht. Und wenn ich sage, was gewünscht ist, gebe ich schon einen Rahmen vor.
Das ist ja schon. Finde ich auch viel besser, dem Hund immer zu sagen, was gewünscht ist oder zu zeigen, was gewünscht ist und nicht, was nicht gewünscht ist. Ja, weil ihm immer nur zu sagen, das ist nicht gewünscht, heißt ja noch lange nicht, dass er versteht, was soll ich denn anstatt machen? Ne? Ja. Was ist denn die Alternative, die du gerne hättest? Also dieser Rahmen, das ist schon, ist eigentlich relativ einfach erklärt. Ne? Man muss eigentlich nur die positive Seite dem Hund zeigen oder auch mal anerkennen und mal sagen, guck mal, dein Hund macht jetzt eigentlich gar nichts. Der hockt jetzt nur da und ist gechillt. Und dann kann man mal sagen, super, machst du das gefunden, wahnsinnig gut, toll. Das ist fein,
Wir sind halt schon geprägt in unserer Gesellschaft auf das, was nicht funktioniert, auch innerhalb von Menschen. Also es wird immer das, was nicht funktioniert, auf das wird fokussiert. Und wenn jemand still und brav ist, dann ist das halt normal. Ja? Und es sollte eigentlich der Fokus umgekehrt sein, dass wir auf das fokussieren, was gut läuft. Und wenn was halt nicht so toll läuft, dann wäre es halt gut zu fragen, was ist da dahinter, was kann man denn verändern, dass es besser geht. Sagen wir so. Und weil du gemeint hast, also vorhin war kurz das Thema Leinenaggression und dann beruhigen die einen oder anderen den Hund. Mhm. Ich sage immer, jedes Verhalten hat eine zugrunde liegende Emotion. Ja? Mhm. Und wenn ich die zugrunde liegende Emotion verändere, verändert sich das Verhalten. Und es gibt 10.000 Gründe, warum ein Hund leinenaggressiv ist. Ist der jetzt aber angstaggressiv? Und ich nehme ihm die Angst, indem ich in die Hocke gehe, ihm Schutz biete, freundlich mit ihm spreche und natürlich weggehe von der Gefahr, das ist eh klar.
Das ist wichtig.
Machen wir die wenigsten. Genau, aber wenn ich da rausgehe und dann, ich gehe dann gerne in die Hocke, biete Schutz und ich rede dann auch mit dem Hund, der gerade hysterisch ist, weil wenn ich dadurch die Angst reduziere, dann braucht er auch nicht mehr das angstaggressive Verhalten zeigen. Das heißt, meine Stimmung ist mehr Bestätigung, als wenn ich jetzt sozusagen, nennen wir es so, wenn ich jetzt an der Leine mitbell, ist das 100-mal mehr Bestätigung für den Hund zu bellen, wenn ich selber laut werde und mich aufreg, als wenn ich in die Hocke gehe und beruhigend auf ihn einrede, weil dadurch kann ich Stress reduzieren, kann Angst rausnehmen. Und er kann runterkommen. Das ist ein Ansatz von vielen. Es funktioniert auch nicht immer.
Ist klar, funktioniert, kann funktionieren bei einem Hund, der angstaggressiv ist. Da muss ich mich auch revidieren. Ist natürlich blöd zu sagen, und ich will da auch nicht falsch verstanden werden, zu sagen, immer wenn ich quasi emotional dagegen arbeite, bestätige ich den Hund dann noch in seinem Verhalten oder so. Das ist natürlich Quatsch. Das ist ja genauso bei Hunden, die zum Beispiel Angst vor Gewitter haben. Natürlich solchen einen Hund so auch mal positiv zu unterstützen, emotional, das ist schon, früher hat man immer gesagt, das muss man alles ignorieren.
Ignorieren.
Nein, das ist ja auch, wenn man das sich mal emotional durchlebt mit seinem Hund, klar, wenn ich jetzt auch in so eine Angst verfalle und auch nervös werde und auch anfalle, alles zuzuziehen und mich mit dem Hund zu verstecken und zu sagen, oh, ist ja so schrecklich, jetzt donnert's gleich wieder. Aber natürlich kann ich ihn zu mir nehmen, kann ihn streicheln und kann ihn beruhigen. Das tut ihm ja gut. Ja, das ist ja sonst, also für mich Tierquälerei.
Wobei das Spannende nicht machen ist, würde, ne? Laut Studien, dass gemeinsam Angst haben immer noch besser ist, als alleine Angst haben. Das heißt, selbst wenn man auch selber Gewitterangst hat, ja, und der Hund hat auch Gewitterangst und man gemeinsam auf der Couch kuschelt, während man Angst hat, natürlich ist es nicht so ideal, wie wenn man tiefenentspannt ist, das ist klar, aber es ist immer noch besser, als zu sagen, hey, du geh jetzt mal in das Zimmer und ich geh in das Zimmer und wir sind jetzt beide allein mit unserer Angst, ja, weil durch die Nähe und durch das Streicheln dann doch trotz der Angst auch Oxytocin, dieses Bindungshormon, ausgeschüttet werden kann, was wiederum Stress und Angst minimiert. Und das ist ganz spannend. Also es ist immer so ein, man muss immer schauen, was passt halt, was geht halt gerade noch irgendwie, so nach dem Motto. Ja.
Also kann im Grunde auch aversive Trainingsmethoden, würdest du mir da zustimmen, Rappeldose, Schepperbüchse, Halti, Leinenruck, Finger in die Seite stechen, Hund nass spritzen und so weiter, ja, schwächt es deiner Meinung nach auch Bindung?
Natürlich, also Schwächen, sagen wir mal so, es verringert die Wahrscheinlichkeit einer sicheren Bindung. Ja, weil zu einer sicheren Bindung zählt Vertrauen, Verlässlichkeit, feinfühlige Interaktion und dass ich nicht Ursache für Angst und Schmerz bin. Sobald ich Ursache für Angst und Schmerz werde, und alle diese Methoden, also führen letztendlich auch dann dazu, dass der Hund das irgendwie doof findet, in der Nähe zu sein, dann wird er mich eher meiden oder eher versuchen, der Situation zu entkommen. Und bei einer sicheren Bindung geht es genau ums Gegenteil, dass der, wenn der Angst und Schmerz hat, meine Nähe sucht und meine Unterstützung sucht und ich ihn beschütze. Das ist ja meine Aufgabe als Bindungsfigur, diese Sicherheit zu gewähren und soziale Unterstützung zu bieten. Und das, dem komme ich ja dann nicht nach, gegenteilig.
In meinem Alltag ist es so, dass zu mir immer mehr Menschen kommen, die schon alles auch durch haben mit Trainern, ne? Und die auch schon aversive Trainingsmethoden angewendet haben, beziehungsweise die Trainer aversive Trainingsmethoden angewendet haben. Ich hatte jetzt so eine Geschichte gehört mit einem Hund, der wohnt in unserer Nachbarschaft. Das ist ein 9 Monate alter Labrador, Mischlingsrüde, der steht voll im Saft gerade, ja, und der springt alle an und freut sich. Und er ist also... ja, und pinkel, pinkel. Und er kommt überhaupt nicht zur Ruhe. Es wohnen auch viele Rüden hier, mit denen es nicht gut Kirschen essen in der Nachbarschaft, die auch nicht kastriert sind. Und da ist immer schon, also ich sage immer so, die Hood ist immer nicht so Drive-by-Shooting, aber es ist schon oft eine angespannte Situation. Ja. Und der Besitzer war jetzt beim Hundetrainer und der Hund hat dann irgendwann einmal so 2 Meter vor seinem Herrchen auf dem Hundeplatz kurz gepinkelt. Ja, und da ist der Trainer quasi angesprungen gekommen, hat dem Hund also das Knie in die Seite gerammt und hat ihn angeschrien. Und dann hat der Besitzer gefragt, ja, warum haben Sie das denn gemacht? Sagt er, ja, weil der Hund Sie provozieren wollte, ist doch völlig klar. Das hat man doch gesehen. Also Sie sind das Alpha-Tier, hat er gesagt. Ja, und der Alpha, der wird nicht gepinkelt in dem. Und Sie müssen dem Hund ganz klar diese Grenzen zeigen. Also jetzt pass auf, wenn so jemand zu dir, und der hat es geglaubt, also es war logisch für den, ne? Er hat zu mir gesagt, ja klar, ich bin ja der Anführer, ich bin das Alpha-Tier und das wird nicht gemacht, sage ich, gut, aber glaubst du erstens, dass dein Hund nicht checkt, dass dein Hund nicht gecheckt hat, dass du kein Hund bist? Ja, also du bist kein Hund, das ist das Erste, was dein Hund, meinst du, dass dein Hund es nicht gecheckt hat? Und zum Zweiten, glaubst du auf so einem Platz, wo viele Hunde sind, und da haben 1000 Hunde schon hingepisst, hat dein Hund nicht einfach nur da drüber markiert, weil er schon 20 Hunde vorher hingepinkelt hat? Das hatte mit dir gar nichts zu tun. Könntest du dir das vorstellen? Er hatte dich nicht selber angepinkelt, ne?
Also, ja, und selbst aber das kann passieren in Stresssituationen.
Auch passieren, so, ja. Also, ne, muss man, aber so, wie erreicht man solche Menschen, die dann von so einem Training zu einem kommen?
Durch Verständnis, also ich muss ja gestehen, ich bin jetzt auch seit 20 Jahren in der Hundeszene, ich sage immer offiziell erst seit 15 Jahren, weil die Jahre davor, die zähle ich nicht, da habe ich eher gelernt, wenn man es nicht macht. Also ich kenne tatsächlich beide Seiten der Medaille und das sage ich dann noch ganz ehrlich, ich sage, ja, ich weiß, wie das ist, ja, ich kenne das auch von vor 20 Jahren, das sind alles ganz, früher hat man dann in die Flasche halt gepinkelt und hat halt dann so getan, als ob man drüber pinkelt im Freien, über die man vollkommen schräge Sachen, die kommt ja heute keiner mehr. Also ich hole dann durch Verständnis ab, ich finde das einfach wichtig zu sagen, ja, ich verstehe, dass dir das Sorgen macht und das wurde dir so erklärt, ich kann dir nur sagen, dass das widerlegt wurde, weil, und das ist auch ganz klar, da gibt es auch klare Daten, dass Hunde auch übereinander pinkeln bei den sozusagen Markierstellen, wenn sie zusammengehören. Also ich finde das immer so schön, wenn wir neue Hunde kennenlernen und am Anfang pinkelt jeder irgendwo und je länger die sich kennen, umso mehr pinkeln die immer an der gleichen Stelle, fast übereinander. Und das ist ein Kompliment, dann sage ich, hey, ich würde dann sagen, ey, super. Das heißt, der ist da sozusagen bei dir und macht das bei dir im Umfeld. Ja? Oder manche kennen das, wenn sie lange Wanderrouten machen und dann selber mal in freier Natur wohin müssen und dann der Hund unmittelbar in der Nähe dann auch plötzlich muss. Ja, mein Gott, da sind wir auch wieder beim Thema Stimmungsübertragung. Ja? Das ist doch ein Kompliment, ihr seid eine Familie, gehört zusammen, ist doch vollkommen in Ordnung. Ja?
Und ich glaube, wenn der Hund da auch in der Umgebung da auf so einem Hundeplatz bei dem Trainer und mit die angezogenen Knie da.
Ja, es riecht doch alles urspannend.
Sich da pinkelt, dann ist der doch entspannt. Ja, auch für den eine gute Situation. Ne?
Ja, und ich meine, urinieren, also Kot- und Urinabsetzen sind Grundbedürfnisse. Also das einem Hund irgendeinem Lebewesen zu verbieten, ist ja sowieso schwer tierschutzwidrig, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja? Das sind Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken und sich lösen dürfen. Also ich meine, stell dir vor, du hast eine volle Blase und darfst nicht aufs Klo und wirst bestraft, wenn du dann plötzlich doch musst. Ja?
Das ist ja so schlimm. Das ist ja unglaublich. Also, ach Mensch, also ich glaube, das Schöne ist, dass du auch das mit ganz viel Humor natürlich auch machst, aber das Wichtige ist auch, glaube ich, wenn man Menschen etwas rät oder wenn man Menschen versucht, was zu erklären oder eine Theorie hat, dann sollte man auch in der Lage sein, die zu begründen. Das ist ganz wichtig und auch realistisch begründen zu können, nicht einfach sagen, das ist halt einfach so. Genau. Ich glaube, da kann man auch als Hundebesitzer hellhörig werden und sollte auch immer nachfragen, wenn jemand, der mit Hunden arbeitet, zu dem man geht und von dem man sich Rat einholt, einem irgendwas erzählt und man fragt einfach mal nach, sagt, ja, warum ist das eigentlich so? Und er sagt, ja, das ist halt einfach so, weiß ich auch nicht. Ne? Da sollte man schon hellhörig werden.
Ja, genau,
also ich finde auch immer wichtig, dass man sondern sagen, oh, da würde ich sagen, da das kommen wir nicht zusammen heute. Das Tolle ist, dass du über die Menschen den Weg zu den Hunden gefunden hast und dann natürlich wieder den Weg zu den Menschen findest. Und das hat diesen Podcast auch so spannend gemacht. Ich könnte noch ewig mit dir weiterquatschen. Wir werden bestimmt noch eine Möglichkeit finden, nochmal zu einem speziellen Thema aus diesem Bereich, den wir jetzt quasi angeschnitten haben, uns nochmal ein Thema rauszusuchen und da einen eigenen Podcast drüber zu machen.
Gerne.
Ja, du hast es gesagt, gerne, super cool. Ah, jetzt bin ich happy. Liebe Iris, vielen lieben Dank. Was machst du jetzt? Geht's jetzt noch eine Runde Gassi oder?
Ja, das kommt dann auch noch, aber ich darf jetzt noch Seminare vorbereiten. Meine Seminarsaison hat begonnen, also jetzt wird's spannend und actionreich viel zu tun.
Deine Seminare sind immer ausgebucht, man muss sich echt beeilen und man kann sie, und es ist ja das Tolle, auch immer online buchen. Das heißt, ich kann das Ganze ja von zu Hause auch machen. Ne?
Und, ja, das
das ist ein Mega-Thema. Also ich bin auf jeden Fall auch mit dabei und freue mich ganz, 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 ganz toll über diese wunderschöne Stunde mit dir. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und alles Gute.
Ich sage auch danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Iris Schöberl kann man live erleben. Ihre spannenden Vorträge und Seminare voller guter Tipps und Anregungen für eine bessere Mensch-Hund-Beziehung gibt's online zu buchen. Es geht schon bald los, es sind auch noch Plätze frei. Den Link dafür gibt's hier bei mir im Infotext oder einfach bei Jochen Bendel at Instagram. Übrigens würde ich mich sehr freuen, wenn ihr HolyDog abonniert oder weiterempfehlt. Eure Anregungen, Ideen, Meinungen, Kritik, also alles, was euch immer zu einer Folge einfällt, könnt ihr gleich immer hier in die Kommentare schreiben oder auch auf Instagram loswerden. So, ihr seid toll, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.